Jetzt kommen wir zum letzten Vortrag in dieser Reihe über die Reformation. Und da geht es um den Preis der Freiheit. Was kostet denn das? Was war dieser Preis? Wie viel hat Jesus bezahlt? Alles. Er hat alles bezahlt. Und wie viel müssen wir bezahlen? Wenn wir diesen Schatz haben wollen, wenn wir diesen Schatz finden, dann müssen wir was verkaufen, um diesen Schatz zu bekommen? Alles. Es kostet alles. Und es kostet auch nichts. Hebräer 10, 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Zieht er sich aber aus Feigheit zurück, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das heißt, wir müssen bis zum Ende stehen bleiben. Bis zum Ende. Wir können nicht irgendwann einen Rückzieher machen. Hier bin ich bei der großen Kathedrale und St. Paul's Cathedral in England. Und ich war jetzt schon mehrmals da. Ich habe ja viele Bilder in vorigen Vorträgen über die Freimaurerei und dergleichen in diesem Gebäude. Aber als ich das letzte Mal da war, da war da eine ganz lange Schlange und man musste viel Geld zahlen, um da reinzugehen. Denn sie wollen die Kirche wieder neu machen, schön machen und so fragen sie jetzt Eintritt. Der Papst wollte das ja auch schon früher machen mit dem Petersdom und ich habe mich da in die Schlange gestellt und gefragt, was kostet denn das, um hier reinzugehen? Und dann haben sie mir den Betrag genannt und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe rein auf, das ist aber eine Voraussetzung, ich möchte gerne einen Ablass haben. Da haben sie mich so doof angeguckt, habe ich gesagt, ja, der Papst hat einen Ablass gegeben, als sie St. Peters erneuern wollten und ihr wollt das jetzt hier auch machen. Ihr müsst wenigstens auch eine Gegenleistung haben. Geben bitte, ich suche einen Ablass. Sie haben mir keinen gegeben, also bin ich nicht rein. Bin ich zum zweiten Mal rein. Aber so sieht sie von außen aus. Wie sieht sie denn aus? Und warum habe ich so einen Unsinn da geredet? Wie sieht sie denn aus? Genau wie der Petersdom. Genau so. Sie haben die ganze Kirche umgebastelt, umgebaut, vom protestantischen Bild bis auf das katholische Bild. Ja, natürlich, da müssen sie doch einen Ablass geben, oder nicht? Mit dem Ablass könnte ich sowieso nichts anfangen, also gehen wir mal weiter. Die Geschichte ist eigentlich sehr traurig. Denn das heißt, dass dieser ganze Protestantismus wieder zurück ist, da wo er anfing. Ist das nicht so? Das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Und was hat der erste Text gesagt? Ich finde, ich habe keine Zufriedenheit mit denen, die sich umkehren. Grattan Guinness schreibt 1887. Jetzt stellt euch das vor. Das ist vor 120 Jahren, mehr als 120 Jahren, schreibt er vor 50 Jahren, also vor 170 Jahren, sagte der bedeutende Staatsmann Sir Robert Peel mit bemerkenswerter Weitsicht, der Tag ist nicht mehr fern, ja, er ist schon sehr nah, wo wir den Kampf der Reformation neu austragen müssen. Und dann geht er weiter. 120 Jahre her, dieser Tag ist gekommen. Was würde er denn heute sagen, der Grattan Guinness? Mehr als 3 Jahrhunderte der Emanzipation vom Joch Roms. 300 Jahre im Licht der Bibel und Freiheit haben uns zu selbstsicher gemacht und uns dazu geführt, die Macht und den Einfluss dieses tödlichsten Feindes zu unterschätzen. Nicht nur vom göttlichen Evangelium, sondern auch vom protestantischen England aus betrachtet. Britanniens ehrenhafte Stellung als beispielhafter Zeuger unter den Nationen für die Wahrheit des Evangeliums und gegen die Fehler des Romanismus haben unter uns an Wertschätzung leicht eingebüßt. Unsere Väter haben sich durch die Jahre schmerzhafter Kämpfe und Streitereien ausgezeichnet. Sie haben es mit ihrem eigenen Blut erkauft und einen hohen Preis dafür bezahlt. Wir haben es umsonst erhalten. Ist das nicht das Gleiche mit allen von uns? Wir haben es nicht erkämpft, wir haben es umsonst erhalten. Wir sind da hinein geboren. Wir können den Wert nicht wirklich so ermessen wie Sie. Zu Beginn dieses Jahrhunderts gehörte die Macht Roms in diesen Ländern der Vergangenheit an. Und sie schien auch in anderen Ländern schnell zu zerfallen. Wir waren der Ansicht, uns nicht fürchten zu müssen für eine Wiederbelebung dieses tödlichen Giftbaumes, der mehr wie Mehltau als alles befällt, was groß und gut und rein und glücklich ist. Man nahm an, dass das Licht wahrer Erkenntnis für alle Zeit die dunklen Nebel des Aberglaubens vertrieben hatten. Mittelalterliche Tyrannie und Gräuel unter dem Deckmantel einer vorgetäuschten Religion könnten niemals wieder in diesen Ländern voller Licht und Freiheit Fuß fassen. Schön, wie die geschrieben haben, diese alten Reformatoren, ne? Ich mag das. Wir mögen die Verderbtheit und Torheiten Roms verhöhnen und verspotten, aber von ihrem Einfluss nichts wissen wollen. Nein, es war zu weit weg und zu schwach, um Furcht oder sogar Wachsamkeit einzuflößen. Unser reformierter Glaube ist also bedroht von innen und von außen. Und er kann nur verteidigt werden durch eine konsequente Umkehr zu dem wahren Zeugnis der Heiligen und Märtyrer jener Tage. Das ist das Einzige, was wir machen können. So schreibt dieser Mann vor mehr als 120 Jahren. Wir müssen erneut aus der göttlichen Prophetie lernen, was Gottes Einschätzung des Charakters der Kirche Roms ist, wenn wir wieder zu Zeugen für Christus gegen diesen großen Abfall werden wollen. Tragische Geschichte. Langsam aber sicher wurde der Protestantismus wieder vernichtet. 2. Petrus 2, 20 bis 22. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt werden und unterliegen, so wird es mit ihnen zuletzt ärger als zuerst. Das ist ein tragischer Satz. Wir kennen Jesus und dann kehren wir zurück. Das ist schlimmer als vorher. Denn es wäre besser für sie, es wäre besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie nach erlangter Erkenntnis sich wieder abwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen entgangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Die Bibel hat ein paar tolle Aussagen, ne? Ich mag die Bibel auch. Ist ganz schlimm. Wir haben vergessen, worum es geht. Wir müssen zurück zu dieser Reformation. Ich möchte euch nehmen zu ein paar Märtyrern von England. Und die meisten Leute werden diese Namen überhaupt gar nicht erst kennen oder wissen, wer sind denn diese Männer und was haben sie denn überhaupt gemacht? Wenn man dann nach Oxford geht, Oxford Universität, da steht dieses Denkmal. Es ist so ein dunkles Denkmal. Man schaut sich das an, man geht dran vorbei. Das ist eben noch ein Denkmal. Oh, schön, tipps, knips und dann geht man. Keine Ahnung, was das heißt. Da sind drei Männer hier abgebildet. Der erste ist Thomas Cranmer. Er war Erzbischof von Canterbury. Also Rowan Williams ist sein heutiger Nachfolger. Und der Nachfolger, wie wir gesehen haben, küsst den Ring des Papstes. Naja, meiner Ansicht nach, Aber das ist ja nur meine bescheidene Ansicht. Ist Thomas Cranmer der größte, der wichtigste, der berühmteste aller Erzbischöfe von Canterbury? Auch wenn der Papst das Gegenteil sagt. Thomas Cranmer. Nicholas Ridley, Bischof von London, und Hugh Latimer, Bischof von Worcester. Sie waren natürlich alle römisch-katholisch und sind alle zum Protestantismus übergegangen und hatten das erlebt, wie England durch diesen Tumult ging und endgültig vom Katholizismus überging zum Protestantismus. Sie waren schon ältere Herren. Der jüngste unter ihnen war Ridley. Die anderen waren schon weit über 70. Wenn wir da die Bilder ein bisschen größer machen von diesem Standbild, dann haben wir Thomas Cranmer da mit seinem Bart. Wir haben Nicholas Ridley, der ist ja auch nicht der Jüngste, und Hugh Latimer, ein alter Mann. Und das waren drei berühmte Märtyrer. Wenn man heute so fragt, ja, wer war denn Hugh Latimer? Ich habe das gemacht, in englischsprachigen Raum. Wer ist Hugh Latimer? Keine Ahnung. Cranmer? Keine Ahnung. Ridley? Keine Ahnung. Das ist so hier wie beim Ratshaus. Wofür steht denn das da oben? Keine Ahnung. Es scheint mir, die Menschheit hat vergessen und vielleicht muss man ein paar Vorträge halten, dass die Menschen wieder sich erinnern. Ja, Ridley, der unterstützte Lady Jane Greys Anspruch auf den Thron 1553. Nämlich Henry der VIII. Ist gestorben und er hatte ein paar Thronnachfolger. Und Ridley als Bischof unterstützte Lady Jane Grey. Und sie bestieg dann auch den Thron und wurde Königin. Aber nur 15 Tage lang. 15 Tage. Dann wurde sie vom Thron herabgerissen und sie wurde hingerichtet und enthauptet. Sie wurde ein Märtyrer sozusagen. Sie war Protestantin. Und dann kam die katholische Königin, die berühmte Bloody Mary, blutige Maria. Und sie hat diesen Namen bekommen, weil ihre Finger mit Blut trieften. Naja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Da war noch eine, die hätte auch den Thron besteigen können, und das war Elisabeth die Erste. Und Maria hat die in den Kerker gesetzt, ihre Kleider weggenommen, und da ist sie fast verhungert und hat in Kälte da unten in diesem Kerker gesessen und von Tag zu Tag nicht gewusst, ob sie genau das gleiche Erlebnis wie Lady Jane Grey haben würde. Und da hatte sie nur ihre Bibel. Habt ihr den Film gesehen, Elizabeth? Hier war Elizabeth die Erste. Es war ja ein großer Spielfilm. Alles, was da drin erzählt wird, ist nicht unbedingt so, wie es war. Elisabeth I. war eine gottesfürchtige Königin. Aber Lady Jane Grey hat es nur 15 Tage ausgehalten auf dem Thron. Und dann kam Maria I. Und sofort hat sie versucht, die ganze Reformation umzukrempeln. Sie hat sofort Ridley, Cranmer, Latimer verhaften lassen. Weg mit euch. Gut, mit Cranmer nahm er an den Streitgesprächen gegen eine Gruppe katholischer Theologen teil und widerrief seinen protestantischen Glauben nicht. Also diese mussten diskutieren über ihren Glauben, aber sie widerriefen ihren Glauben nicht. Ja, die Dame mit dem freundlichen Gesicht, das war Bloody Mary. Und Leute heute denken, das ist ein Wodka-Getränk mit Tomatensaft. Aber dieses rote Getränk erinnert eigentlich an das Blut, das hier floss. Und diese Königin hat einen gewaltigen Einsatz gehabt. Sie hat über 300 Menschen verbrennen lassen und Tausende, Sie sind in Kerkern und Gefängnissen umgekommen von Krankheit, Kälte, Hunger. Sie war schrecklich. Ich muss euch eine seltsame Frage stellen, sagte Latimer. Ich lese euch mal was vor. Das ist so schön, wie die Leute schreiben. Ich muss euch eine seltsame Frage stellen, sagte Latimer, dass man nur mal weiß, wie hat Latimer gedacht? Der war Katholik und dann wurde er Protestant. Und er war Bischof, protestantischer Bischof. Cranmer war der Erzbischof, aber Cranmer wurde noch vom Papst eingesetzt. Latimer und Ridley wurden nicht vom Papst eingesetzt, sondern von Cranmer als Erzbischof. Also ich muss euch eine Frage stellen, sagte Latimer. Wisst ihr, wer der eifrigste Bischof und Prälat in England ist? Ich sehe, ihr horcht und wartet auf seinen Namen. Ich will ihn nennen. Es ist der Teufel. Er entfernt sich nie aus seinen Kirchensprengel. Sucht ihn, wann ihr wollt. Er ist immer zu Hause. Er ist stets bei der Arbeit. Ihr werdet ihn nie träge finden. Dafür bürge ich euch, wo der Teufel wohnt, dort weg mit Büchern und Kerzen herbei. Weg mit den Bibeln und Rosenkränze herbei. Weg mit dem Licht des Evangeliums und Wachsstöcke hoch, ja, sogar am hellen Mittag. Nieder mit dem Kreuz Christi. Es lebe das Fegefeuer, das die Tasche leert. Hinweg mit den Bekleiden der nackten Armen und Lahmen. Herbei mit der Verzierung von Bildern und der bunten Schmückung von Stock und Stein. Herbei mit menschlichen Überlieferungen und Gesetzen, nieder mit Gottes Einrichtungen und seinem allerheiligsten Worte. Oh, dass unsere Prälaten so eifrig wären, die Körner guter Lehre auszustreuen, wie Satan fleißig ist, allerlei Unkraut zu sehen. Schöne Predigt, ne? Boom. Ja. Du wärst, hättest Probleme heute, wenn du so predigen würdest, Latimer. Naja, Sermon of the Plow steht sogar im großen Kampf aufgeschrieben auf Seite 249. Noch ein geschichtliches Zitat. Ich lese mal vor, weil diese Zitate findet man nicht so einfach. Am 16. Oktober 1555 wurden Ridley und Latimer in der Märtyrer Tod geschickt. Ridley kam in voller Kleidung, wie er in seinem Dienst als Bischof trug. Latimer trug einen einfachen Gehrock. Der 70-jährige Latimer geschwächt hinter Ridley. Ridley gab seine Kleidungsstücke den Umstehenden. Latimer streifte sich ruhig das Leichenhemd über. Und obwohl er in dieser Kleidung einem fahlen, gebeugten alten Mann glich, stand er doch kerzengerade. Als sie an ihre Pfähle gebunden wurden, band Ridleys Bruder beiden einen Beutel mit Schießpulver um den Nacken. Dann, als ein brennendes Reisebündel zu den Füßen von Ridley gelegt wurde, munterte Latimer ihn auf mit den folgenden Worten: Den im Englischen Protestanten im Gedächtnis bleiben werden, solange es Geschichtsschreibung geben wird. Seine Worte in Englisch waren: Be of good cheer, Master Ridley. We shall this day light such a candle by God's grace in England as shall never be put out. Wow. Jetzt ist das denn in Deutsch, da ist das berühmte Bild von den beiden, wie sie verbrannt werden. Sei voller Trost, Herr Ridley, und bleibe standhaft. Wir werden diesen Tag in England mit Gottes Gnade eine Kerze anzünden, so glaube ich, die niemals erlöschen wird. Und wie sieht's denn aus heute in diesem gleichen England? Es ist ja eine Tragödie. Diese Kerze, ich denke, sie ist aus. Vielleicht ist da noch irgendwo, wo wir es nicht wissen, so eine kleine Glut. Aber wir dürfen nur nicht pusten. Dann geht sie aus. Und das war ein schrecklicher Tod. Ein schrecklicher Tod. Der Wind kam von einer Seite. Und Latimer, der war zu seinem Glück an der Windseite. Der Wind kam, das Feuer ging hoch und das Pulver explodierte unter seinem Hals und Latimer war tot. Aber Ridley war an der anderen Seite, an der windstillen Seite, und das Feuer schmörte. Und er war zum halben Leib verkohlt. Da hat er noch gelebt. Und dann hat jemand gesehen, was los ist und konnte es nicht mehr aushalten und rannte und griff von diesem Holzwerk runter, damit die Flammen hochkommen konnte. Und dann ist er endgültig gestorben. Und den Cranmer, den konnten sie nicht gleichzeitig verbrennen, weil sie mussten erst die Erlaubnis vom Papst bekommen, denn er wurde ja vom Papst noch eingesetzt. Und so haben sie ihn auf die Mauer gestellt, hier, und haben gesagt, schau zu, was mit deinen Freunden passiert. Und er ist mehrmals ohnmächtig geworden. Er konnte es nicht ertragen. Und dann haben sie ihn abgeschleppt und ins Gefängnis genommen. Und die Geschichte sagt, dass sie den alten Mann so malträtiert haben, dass er endgültig genau das machte, was sie wollen. Aber kommen wir, schauen uns in den Geschichtsbüchern an. Cranmer durfte seinen Glauben die nächsten 6 Monate noch mit seinem Leben besiegen, da der Einspruch des Papstes gegen das Verbrennen eines Prälaten vorlag, der eingesegnet wurde, während England noch die päpstliche Vormachtstellung beachtete. Also er war ja vom Papst eingesegnet worden. Der alte Mann wurde mehr als einmal bedrängt, seinen Feinden die Genugtuung zu liefern, dass er eins der Führer unter den Protestanten in England widerrief. So, er widerrief und schrieb mit seiner Hand schriftlich, dass er sich entzieht vom Protestantismus und den Katholizismus unterstützt. Zuletzt sah er seinen Fehler ein und seine alte Standfestigkeit kehrte zurück. Seinen Widerruf zurücknehmend fügte er hinzu: Da meine Hand sich strafbar verhalten hat, entgegen meinem Herzen zu schreiben, soll meine Hand dafür auch zuerst bestraft werden. Sollte ich ins Feuer kommen, soll sie zuerst verbrannt werden. Und dann sagt die Geschichte, es kommt from Story of Protestantism, als er dann am 21. März 1556, 6 Monate nach den anderen beiden, auf den Scheiterhaufen kam, am gleichen Ort, wo seine Freunde Ridley und Latimer hingerichtet wurden, streckte er entschlossen seine Hand in die nahenden Flammen, wobei man ihn wiederholt sagen hörte, diese unwürdige rechte Hand. Aber die Geschichte ist eigentlich noch mehr interessant. Noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist der Platz, wo diese 3 Märtyrer verbrannt wurden, in Oxford. Und heutzutage, da muss man echt wissen, was da passiert ist. Hier ist kein großes Standbild oder irgendwas, was sagt, hier ist dieses Ding passiert. Und der Papst hat auch nicht hier gekniet. Nein. Da ist so ein kleines Plakat und die Leute laufen da vorbei und keiner liest, was da steht. Die denken, das ist irgendwas mit dem Gebäude zu tun. Wer liest denn das schon? Da gehen sie vorbei. Aber wenn man hingeht und man nimmt ein Foto, dann sehen wir die Namen Latimer, Ridley, Cranmer, die hier verbrannt wurden, 1555 und 56, gerade gegenüber diesem Punkt da auf dem Kreuz, da in der Straße. Und da ist das Kreuz. Und hier habe ich gestanden und ich habe die Bilder genommen, weil die Leute vorbeilaufen. Sie laufen über das Kreuz. Kein Mensch hat eine Idee. Und sie fahren mit dem Fahrrad und fahren über das Kreuz und ärgern sich noch, dass das hier so klappert. Was sind diese blöden Steine hier? Ist das nicht interessant? Kein Mensch weiß, was sich hier abgespielt hat. Komm, wir lesen weiter. 1539, das ist also vor dieser Zeit, verpflichtete Thomas Cranmer, der Erzbischof von Canterbury, Miles Coverdale, als Erbe von King Henry VIII. Die große Bibel zur Veröffentlichung. Meine Güte, hier kommt ein Mann und der sagt, so, diese Bibel, die brauchen wir jetzt. Die Bibel war ja verboten im katholischen Bereich. Es wurde die erste englische Bibel für die Öffentlichkeit, da sie in jede Kirche verteilt und auf der Kanzel verwendet wurde. Sie haben sie fest gekettet. Vielleicht hätte jemand sie geklaut, aber die war schwer. Vorleser wurden berufen, sodass auch die, die das Lesen kündigen, das Wort Gottes in normalem Englisch hören konnten. Der stand ständig dabei. Da musste immer einer sitzen in dieser Kirche, dass wenn einer nicht verstehen konnte, wurde es ihm vorgelesen. Das ist fast so wie zur Zeit Israels, als sie wieder endgültig nach Jerusalem kamen aus der babylonischen Gefangenschaft. Hier konnten sie das Wort wieder hören. Es schien, als ob William Tyndales letzter Wunsch in Erfüllung ging, gerade mal 3 Jahre nach seinem Märtyrtod. Denn den haben sie ja erst erwürgt und dann verbrannt. Schrecklich. Tyndale hat natürlich die Bibel ins Englische übersetzt. War bekannt als die große Bibel, da waren 7 Editionen und sie wurde gedruckt zwischen 1539 und 1541. Jetzt als Cranmer hier wieder rief und unterschrieb, da waren sie so begeistert. Jetzt hatten sie es endlich alles schriftlich und jetzt sollte er es seiner Gemeinde ganz öffentlich erzählen. Ich war verkehrt, der Protestantismus ist falsch und ich habe unterschrieben und so weiter und sie bringen ihn zu seiner Kirche. Und da soll er das der ganzen Gemeinde ankündigen, sie lassen alle kommen. Das ist die berühmte Kirche, hier steht es noch, St. Mary's. Und so sieht es da innen aus, eine protestantische Kirche mit den großen Säulen. Aber das Interessante ist, er durfte nicht auf die Kanzel, denn dann hätte er so eine erhöhte Position gehabt. Aber die Leute konnten ihn nicht sehen unten, also mussten sie einen Plan machen, dass er so ein bisschen höher steht. Die haben tatsächlich ein Stückchen von der Säule rausgehackt, ein Brett drauf gemacht und einen Stuhl an der anderen Seite und er musste sich da drauf stellen. Durfte nicht auf die Kanzel. Erzbischof Cranmer und die Bischöfe Ridley und Latimer wurden 2-mal der Ketzerei in der St. Mary's Kirche angeklagt, während des Versuchs der katholischen Königin Mary die Reformation rückgängig zu machen. Wir kennen ja die Geschichte, Ridley und Latimer 55 und Cranmer 56 wurden sie verbrannt. Die Königin hat noch gesagt, wenn du wieder rufst, dann bist du frei. Aber ich suche einen katholischen Cranmer und nicht einen protestantischen. Und wenn ich einen protestantischen Cranmer kriege, dann kriege ich keinen, denn dann verschwindet er. Naja, das war eine ganz liebliche Frau. Und hier wieder die Geschichte. Im letzten Moment zog er seinen Widerruf zurück. Festen Schrittes und mit Lächeln im Gesicht ging er von der Kirche ins Feuer. Was ist denn in der Kirche passiert? Wo er seine rechte Hand, die den Widerruf unterzeichnet hatte, zuerst in die Flamme streckte. Also hier ist diese Säule, hier haben sie das Stückchen rausgemeißelt und hier haben sie ein Brett draufgestellt und er hat dann da gestanden. Und jetzt musste er ankündigen, ich habe einen Zurückzieher gemacht. Aber als er seine Gemeinde sah, da passierte was. Da passierte was. Seine letzten Worte. Nachdem in mich nun den letzten Abschnitt meines Lebens nähere, an dem all mein Leben in der Vergangenheit und mein zukünftiges Leben hängt, entweder mit meinem Herrn Christus für immer in Freude zu leben Oder aber in Qual für immer mit verruchten Teufeln in der Hölle zu sein, das war ja das protestantische Verständnis. Sehe ich vor meinen Augen gegenwärtig den Himmel bereit, mich aufzunehmen, oder aber die Hölle, mich zu verschlucken? Somit erkläre ich Ihnen, jetzt redet er zu seiner Gemeinde, aus tiefster Überzeugung, ohne den geringsten Anschein von Heuchelei, was ich glaube. Denn jetzt ist keine Zeit mehr zu heucheln, was auch immer ich in der Vergangenheit gesagt oder geschrieben habe. Und nachdem er dann einen kurzen Artikel seines Glaubens vorgetragen hat, sagte er, nun wende ich mich der großen Angelegenheit zu, die mein Gewissen mehr als alles andere, was ich in meinem ganzen Leben tat oder sagt, belastet. Das ist das Beiseitetun eines Schreibens gegen die Wahrheit, dem ich nun hier abschwöre. Und das ich verwerfe als Gegenstand, den ich mit meiner Hand entgegen der Wahrheit geschrieben habe, wie ich sie in meinem Herzen erkannt habe und welches geschrieben wurde aus Todesangst, um mein Leben notfalls zu retten. Das bezieht sich auf alle Schriftstücke und Veröffentlichungen aus meiner Feder seit meiner Absetzung als Erzbischof, in denen ich viele unwahre Dinge geschrieben habe. Und insofern meine Hand sich vergangen hat, im Widerspruch zu meinem Herzen zu schreiben, so soll meine Hand dafür zuerst bestraft werden. Sollte ich ins Feuer kommen, soll sie zuerst verbrannt werden. Und dann, sagte er ganz laut, und den Papst betreffend, weise ich ihn zurück als Feind Christi und Antichrist mit allen seinen falschen Lehren. Sie ergriffen ihn, sie rissen ihn runter von seinem Holz und nahmen ihn direkt raus zum Feuer. Während dieser Äußerung wurde Cranmer von der Bühne gezogen und zum Feuer geleitet. Nachdem er seine äußere Kleidungsstücke ausgezogen hatte, stand er dort in einem Hemd, das bis zu seinen Füßen reichte. Sein langer, dicker Bart bedeckte seine Brust. Dann wurde er in eiserne Kette gelegt und Feuer an die Reisigbündel gelegt. Als diese sich entzündeten hatten und das Feuer näher kam, streckte er seinen Arm aus, legte seine rechte Hand in die Flammen und hielt sie dort. So stand er da unbeweglich wie der Pfahl, an den er gebunden war. Seine Augen waren himmelwärts gerichtet und immer wieder sagte er, diese Hand hat sich vergangen, o diese unwürdige rechte Hand. Schließlich im lodernden Flammenmeer schrie er, Herr Jesus, nimm meinen Geist an, und gab sein Leben auf. Er hat diese Hand im Feuer gehalten, mit den zwei Fingern so, bis sie beide runterfielen. Stellt euch das vor, ohne mit der Miene zu zucken. Die Finger fielen runter. Und das war der Erzbischof von Canterbury. Jetzt gehen wir mal zurück zu dieser Kirche mit diesen Säulen. Und wie sieht denn das heute da aus? An der einen Säule ist ein kleines Plakat und dieses Plakat habe ich fotografiert und das Bild auf diesem Plakat ist das Bild von John Henry Newman. Jetzt, wer war John Henry Newman? Er war Teil einer Bewegung, die bekannt steht als die Oxford-Bewegung. Das war natürlich in Oxford. Und das ist 1833. Wie lange nach Cranmers Tod? Wann war das? 1556. Also weniger wie 300 Jahre. Weniger wie 300 Jahre. Predigte ein John Cabot von der Kanzel, eine Assisenpredigt. Das steht da auf diesem Plakat in dieser Kirche, von der man sagt, dass sie die Oxford-Bewegung gestartet habe. Unter seinem Einfluss und dem von Edward Pusey und John Newman, dem Vikar von St. Mary's seit 1828, wurde die Kirche zum Zentrum vieler Traktate, es wurde diskutiert in der Kirche, die versuchten, das spirituelle Leben der Kirche und Universität wieder zu beleben, angeblich beleben, doch durch häufigere Eucharistiefeiern und generell mehr katholischer Theologie. Also die Oxford-Bewegung nimmt die Kirche von England vom Protestantismus direkt wieder zurück zum Katholizismus. Anstatt ein Abendmahl haben sie wieder eine Eucharistie und sie haben eine katholische Liturgie. Und das ist, um sie wieder zu beleben. Ich würde lieber sagen, um sie vollständig zu ermorden. John Henry Newman. Newman, so schreibt dieser Geschichtsschreiber, lockte große Menschenmengen zu seinen Predigten. So schrieb Matthew Arnold, wer konnte den Charme dieses spirituellen Ereignis widerstehen? Mit mattem Nachmittagslicht, das in den Gängen von St. Mary's Kirche bis zur Kanzel erstrahlte, dazu die hinreißenden Stimmen, die die Stille durchbrachen mit Worten und Gedanken einer religiösen Bewegung, feinsinnig, lieblich, traurig. Er hatte eine sehr imposante Stimme, nicht wie ich, so eine hoffnungslose Stimme. Und Henry Newman nimmt die Kirche von England zurück zum Katholizismus. In dieser Gemeinde sieht es heute so aus. Da sind die Bilder der Heiligen, da ist wieder ein Altar, da sind wieder die Kerzen. Was hat Latimer gesagt? Da, wo der Katholizismus ist, da haben wir alle diese Dinge. Und alles ist wieder stockkatholisch. Maria natürlich in der Mitte, Marienbilder auf dem Altar. Das ist ja wunderbar. Und dann so ein kleines, winziges Plakat, was da hängt, so eine Gedenktafel. Und ich muss ja auch immer stöbern, bin da so hin und habe das wieder fotografiert und möchte euch mal lesen, was da drauf steht. Da steht: Die Figuren der Heiligen oberhalb des Hochaltars wurden vom anglo-katholischen Kongress restauriert zum Andenken an den Jahrestag der Oxford-Bewegung. Und um ihre Führer in ehrenhafter Erinnerung zu behalten, besonders John Keble, Professor von Poesie, John Henry Newman, College von Oriel College und sein eine Zeit lang Vicar dieser Kirche, Richard Harold Freud, College und so weiter und so weiter. Lasst uns nun berühmte Männer preisen und unsere Väter, die uns gezeugt haben. 1833 bis 1933. Weg! Der Protestantismus weg. Latimer, Cranmer, Ridley, wofür seid ihr gestorben? Wieso sagt der Papst, dass er dich überhaupt nicht erst anerkennt? Nein, Thomas Becket, sagt er, ist der berühmteste aller Erzbischöfe. Und er kniet da bei Thomas Becket, aber er kniet nicht bei Cranmer. Cranmer soll vergessen werden, vielleicht so ein unnötiges kleines Ding da auf der Straße. Und was hat der Newman dann gemacht? Newman ist dann ausgetreten aus der Kirche von England und ist zum römischen katholischen Glauben übergelaufen. Der Papst war so begeistert, er hat ihn aufgenommen mit offenen Armen und sofort zum Kardinal gemacht. Und so wurde er Kardinal Newman. Und dann starb er natürlich, weil das war lange her. Und dann, was ist dann passiert? Wisst ihr, was passiert ist? Habt ihr die Zeitung gelesen in dieser Woche, wo ich hier geredet habe? Habt ihr die Zeitung gelesen? In dieser Woche, wo ich jetzt hier rede? Gut, kommen wir gehen. CNA, das ist eine Catholic News Agency.
Cardinal Newman's beatification hoped for this year as Saint Guidelines tighten.
Es wird schwieriger, um Heilige zu erklären, dass sie heilig sind, aber der Kardinal Newman, der soll heiliger werden. Vatikanstadt, Januar 11, 2008. Kardinal Henry Newman, der berühmte 1900 britischer sagt man Convert, ja, der tritt über zum Katholizismus, soll geheiligt werden dieses Jahr durch Papst Benedikt. Obwohl die Maßregeln für so eine Heiligung schwieriger und schwieriger werden. So sagt Osservatore Romano, dass Kardinal Newman wahrscheinlich geheiligt wird in diesem Jahr. Und wann hat er es gemacht, der Papst? Wann? In dieser Woche. In dieser Woche. Also wir haben einen Heiligen. Was passiert denn, wenn wir jetzt einen Heiligen haben? Was haben sie denn sofort gemacht? Also dieser berühmte Mann von der Kirche von England, der hat den Katholizismus verteidigt und er soll ein Heiliger werden. Und er starb 1890 und Papst Benedikt sagt, er darf Heiliger sein. Hier ist noch ein Artikel, Catholic Online, Cardinal Newman's bones to be removed for veneration. Seine Knochen sollen rausgegraben werden, um verehrt zu werden. In welchem Jahrhundert leben wir? Bitte hilf mir hier. Wir leben jetzt. Catholic Herald, hier. Das sind wahrscheinlich die Knochen seiner Hände, weil da sind viele Knochen in den Händen, welche ausgeteilt werden zwischen wichtigen Kirchen in England. Und einige werden zum Vatikan geschickt, um verehrt zu werden. Kardinal Newman, der den Protestantismus in England vernichtet hat, der ist jetzt der heilige Kardinal Newman. Und die Regierung in England hat dann zugestimmt und eine Lizenz gegeben, dass seine Knochen aufgegraben werden dürfen. Und sie sind alle so froh. Major Relics, oh, the Ministry of Judgment, Justice, geht voran, buddelt die Leiche auf, wir wollen ihn anbeten. Ist es Zeit für eine neue Reformation? Ja. Wo ist Cranmer? Wo sind Ridley? Wo sind die, die so standen für ihren Glauben, Kerzen gerade, das Feuer brennt, und diese sind jetzt die Heiligen? Meine Güte. Und Papst Benedikt, was sagt er dadurch? Überlegt mal, was sagt er dadurch? Er bestätigt, dass das das Ereignis ist, auf das die katholische Kirche stolz sein kann. Die Vernichtung des Protestantismus. Gehen wir ein bisschen weiter. Das ist der berühmte Bahnhof Smithfield. Habt ihr schon gehört von den Feuern von Smithfield? Habt ihr davon gehört? Weil hier hat Bloody Mary über 300 Menschen verbrannt. Und wenn man da hingeht, man sucht, da steht nichts. 300 hat sie verbrannt, so wie Ridley Cranmer und so weiter. Und an diesem einen Gebäude steht da so ein Plakat. Und da muss man schon hingucken, das steht noch hinter Riegeln auch. Was steht denn da? Und sonst nichts, nur der große Bahnhof da, Smithfield Station, die Leute kommen rein, die Leute gehen raus, die Geschichte ist etwas Vergessenes, gehen wir mal hin und dann nebendran so ein winziges, klitzekleines Plakat, das kann man gar nicht sehen, also habe ich es extra fotografiert, fast mit Makrolinse. Und ergrößert hier, erected 1870 by the Protestant Alliance London. 1870 hier angebracht durch die protestantische Allianz in 1870. Und da sind nur ein paar Namen. Zwei, drei Namen. Der erste da ist John Rogers, dann Bradfield. Wir wollen sie nicht alle besprechen. Wer war John Rogers? Und warum ist sein Name da? Ich dachte, den können wir vielleicht nennen, der ist nämlich wichtig und der ist hier verbrannt worden. Was hat er denn gemacht?
John Rogers war mit Tyndale und Coverdale an der Übersetzung der Schriften in Englischen beteiligt. Also er hat Tyndale geholfen. Und Tyndale wurde ja ermordet und verbrannt, erwürgt. Und er konnte es nicht fertig machen und John Rogers hat es fertig gemacht. Die Bibel ins Englische geschrieben. Das Verbrechen, weswegen er am 4. Februar 1555, im gleichen Jahr, als Ridley und Latimer in Smithfield auf den Scheiterhaufen geführt wurde, war die Verleugnung der Transsubstantiation. Meine Güte, was hat er denn da geleugnet? Ihm wurde die Begnadigung angeboten, wenn er wieder riefe, als die 30 Bündel bereits über ihn angehäuft wurden. Seine Antwort werden wir ja gleich sehen. Bitte, haben die Protestanten heute gemeinsame Eucharistie mit dem Papsttum, ja oder nein? Ja. Und die großen Kirchengemeinschaften sagen, wir wollen wieder gemeinsame Eucharistie haben. Und hier ist ein Rogers, der die Bibel gegeben hat, der ist vergessen da auf einem kleinen Plakat. Kein Mensch denkt an ihn. Er hat die Übersetzung fertig gemacht, er hat geholfen dabei. Und sie fragen ihn, hier, leugne, dass das nur ein Symbol ist. Sag, es ist wirklich der Leib Christi, diese Hostie. Und was sagt er? Was ich gepredigt habe, da ist das berühmte Bild von ihm, wo er verbrannt wird. Was ich gepredigt habe, sagte Rogers, werde ich mit meinem Blut besiegeln. Und dann sagte der Amtsrichter, Sie sind ein Ketzer. Und er ganz unbeweglich. Das wird der letzte Tag zeigen. Bumm. Das wird der letzte Tag zeigen. War die unerschrockene Antwort des Märtyrers. Und die Begnadigung wurde gegen die Fackel eingetauscht. Mit zum Himmel erhobenen Händen, bis sie den Flammen zum Opfer fielen, ging der Urmärtyrer aus Englands traurigster Zeit der Ketzerverfolgung durch das Feuer. Stellt euch das mal vor. Wir fragen uns mal, haben wir noch diesen Glauben? Haben wir den noch heute? Wenn alle laufen und alle sagen, ja, ist doch okay, was soll's, wir machen gemeinsame Eucharistie. Der sagt, ich sterb lieber. Und dann tut das auch. Er stirbt, wird verbrannt. Gleich da ist da auch eine andere Kirche, die heißt St. Bartholomew Kirche. Protestantische Kirche, Church of England. Und ich dachte, ich gehe mal rein und habe mich da unterhalten mit dem Mann, der da sitzt am Eingang und hat gesagt, wer hat hier gepredigt? Oh, er war ganz begeistert, dass jemand fragt und zeigte mir da alle an Zeug, zeigte mir dann auch ihr großes Buch von allen Dingen, was da passiert sind. Und ich habe da nur so durchgeblättert, ich hatte nur ein paar Minuten, durchgeblättert und hoppla, hier fiel mein Auge auf etwas und dann habe ich es fotografiert aus dem Buch. Wesley hat hier gepredigt nach seinem Journal am 24. Dezember 1738. Also das war eine tolle protestantische Kirche, sonst hätte er nicht da gepredigt. Wenn man heute da reingeht, wie sieht es denn dann da aus? Naja, so schön mittelalterlich. All Saints Day, Allerheiligentag, Requiem Messe. Das ist ja rein katholisch. Wine Reception. Komm, wir machen eine Party mit Wein. Dann schreckliche Bilder von Christus, wie er da hängt. Altäre mit dem Wort heilig, mit Kerzen und allem drum dran. Und Maria-Bilder und so weiter. Stockkatholisch. Kein Zeichen des Protestantismus. Diese Protestantistin schreibt, es ist völlig unbegründet, dass die Klage vorgebracht wird, der Katholizismus sei nun fast wie der Protestantismus. Es gab eine Veränderung, aber der Wandel ist bei den Protestanten, nicht bei den Romanisten. Der Katholizismus gleicht in der Tat dem Protestantismus in seiner jetzigen Form, aber ist weit entfernt vom Protestantismus in den Tagen von Cranmer, Ridley. Jetzt wisst ihr ja, von wem hier geredet wird. Das wird jetzt lebendig. Knox und andere Reformatoren, während die protestantischen Kirchen die Gunst der Welt gesucht haben, hat falsche Wohltätigkeit ihre Augen geblendet. Sie sehen nur das Gute in allem Bösen. Und so ist das unausbleibliche Ergebnis, dass sie schließlich von allem Guten böse denken. Ist gut gesagt, ne? Puh, die Frau kann schreiben. Anstatt ihren Glauben, der einst den Heiligen überliefert wurde, zu verteidigen, entschuldigen sie sich jetzt sozusagen in Rom für ihr liebloses Urteil und bitten um Verzeihung für ihre religiöse Intoleranz. Ist das nicht genau so, wie es ist? Times Online. Der Papst diskutiert den Zutritt der Anglikaner. Naja, Times Online, 2007. Das ist der jetzige Papst. Der Papst will morgen bei einem Treffen mit Kardinälen aus der ganzen Welt diskutieren, wie man mit der zunehmenden Anzahl von Anfragen unzufriedener Anglikaner umgeht, die sich der römisch-katholischen Kirche anschließen will. Eine raffinierte Methode. Die sind so raffiniert. Sie werden sich immer moralisch im besten Licht darstellen. Und dann werden sie ihre protestantischen Töchter nehmen und sagen, werdet ihr so faul und schmutzig, wie ihr sein könnt. Macht alles, lasst alles zu. Ob das jetzt Homosexualität, Abtreibung, macht nichts. Seid so schlimm, wie ihr könnt. Derweil ich die Moralität vorstelle. Und dann werden sie alle zu mir kommen. Ist das nicht, was hier passiert? Ja oder nein? Das ist genau, was hier passiert. Papst Benedikt, der sich der Wiedervereinigung des Christentums zu einem Ziel seines Pontifikats gesetzt hat, ist mit wenigsten 3 US-episkopalen Bischöfen im Gespräch. Also Newman war der Erste, er ist jetzt ein Heiliger, vielleicht können die auch alle heilig werden und vielleicht in ein paar Jahren können wir sie auch anbeten, vielleicht ein Stück Knochen kriegen von der Hand, wer weiß. The Independent, der Vatikan besteht darauf, andere Kirchen sind nicht unsere Schwestern, nein, sie sind unsere Töchter. Kardinal Ratzinger, es steht für immer fest, dass die eine heilige katholische und apostolische universale Kirche nicht die Schwestern, sondern die Mutter aller Kirchen ist. Ja, sie sagt es ja ganz eindeutig. Ecclesia, Newsbrief. Die Erklärung des Papstes zum Primat ist ein Problem für Protestanten im Auftrag von Papst Benedikt, an nicht-katholische Christen die päpstliche Vorrangstelle anzuerkennen, stellt eine Gefahr für eine Verstärkung der Trennung zwischen den Kirchen dar, so ein italienischer protestantischer Theologe, schreibt Luigi Sandri für Ecumenical News. Kein Problem. Er sagt diese Dinge, weil er weiß, er wird es schaffen. Die Verantwortung von Petrus besteht also darin, die Kommunion mit Christus sicherzustellen, sagt Papst Benedikt. Er weiß genau, was er macht. Er macht den Newman jetzt zum Heiligen. Protestantismus ist vorbei und ich bin König der Könige, so sagt er. Und dieses Blut vergessen. Jetzt will ich euch eine ganz tragische Geschichte erzählen. Ihr schaut hier auf den nördlichen Teil der britischen Inseln. Das ist Schottland. Und da drüben liegt die berühmte Stadt Edinburgh. Und hier hat John Knox gepredigt und dieses ganze Land ist protestantisch geworden. Aber total protestantisch. Hier ist die berühmte Stadt Edinburgh. Und da will ich euch was Interessantes zeigen. Hier, gerade vor diesem Gebäude, ist dieses berühmte Bild von diesem berühmten Hund. Wer kennt diesen Hund? John Friars Bobby, wer kennt ihn? Ja, es gehen ein paar Hände hoch, das ist gut. Das ist ein berühmter Hund, fantastische Geschichte. A Tribute an die Anhängigkeit von Grey Friars Bobby. 1858 folgte dieser treue Hund den Überresten seines Herrn auf den Greyfriars Kirchenfriedhof und verweilte dort bis zu seinem Tod
1872. 14 Jahre lang, jeden Tag, kam dieser Hund und legte sich aufs Grab. Ob es geschneit hat, ob es geregnet hat, ob da Wind war, ob da Sonne war, da lag er. Hier ist das Grab und da ist so ein Stein gestorben am 14. Januar 1872, 16 Jahre alt. Er war 2 Jahre alt, als sein Herrchen starb. Und jeden Tag liegt er auf diesem Grab, bis er stirbt. Möge seine Treue und Hingabe uns allen eine Lehre sein. Und wenn wir den Protestantismus ansehen, haben wir die gleiche Treue da, ja oder nein? Ich denke nicht. Komm ich zu dieser Kirche. The Church of Scotland, Greyfriars Kirk. Kirk ist Kirche im Schottisch. Und hier steht ein Plakat, hier auf diesem großen Friedhof. Und das ist so schmutzig, man kann kaum sehen, was da steht. Kein Mensch liest dieses Zeug. Und da musst du das noch fotografieren. Und dann muss man stundenlang zu Hause am Computer sitzen und das groß machen, damit man überhaupt lesen kann, was da steht. Wissen Sie, wie viel Arbeit das ist, um so einen Vortrag zu geben? Puh, meckere ich auch noch. Und da ist noch so ein Plakat, da geht es, wie lange her sollen die Heiligen schreien unter dem Altar, bis du sie rächst? Und noch so eins, das man kaum lesen kann, aber das habe ich entziffern lassen für euch, aber geht nur eigentlich in Englisch. Es ist so als Gedicht geschrieben. Halt, passenger, take heed what you see. This tomb does show for what some men did die. Also steh eine Weile still und schau dir dieses Grab mal an. Und dann werdet ihr sehen, wofür einige bereit waren zu sterben. Here lies interred the dust of those who stood against perjury, resisting unto blood, adhering to covenants and laws, establishing the same which was the cause. Their lives were sacrificed unto lust of prelates abjured. Also hier sind diejenigen, die sich felsenfest hingestellt haben gegen das, was die Prälaten gesagt haben, was sie tun mussten. Though here their dust lied mixed with murderers and other crew whom justice justly did to death pursue. Hier liegen sie mit Mördern, die gerecht hier verurteilt wurden, aber sie hatten nicht irgendeinen Grund, warum sie sterben mussten. But as for them, no cause was found worthy of death, but only they were found constant and steadfast, zealous witnessing for the prerogatives of Christ their King. Kein Grund, warum sie sterben mussten, außer dass sie für Christus ihren König standen. Und dann sagen sie, der berühmte Guthrie ist hier gestorben und der Renwick ist hier gestorben und sie haben gelitten und so weiter und so weiter. Und sie werden hier liegen, bis das Lamm in Glory, in Herrlichkeit erscheint. Und dann geht's weiter vom 27. Mai 61, als der sehr geliebte Marquis d'Argyll enthauptet wurde, bis zum 7. Februar 1688, also hier so zwischen 20 und 30 Jahren, als James Renwick hingerichtet wurde, wurde auf die eine oder andere Weise auf dem gleichen Grund gemordet und getötet. Ungefähr, hört euch mal die Zahl an, wie viele hier starben für diesen Glauben, 18.000. von ihnen an diesem Platz. Wurden in Edinburgh hingerichtet, ungefähr 100 adlige Gentlemen, Ministers, Prediger und andere vornehme Marterer für Jesus Christus. Die meisten von ihnen ruhen ihr. Ursache und Art ihrer Leiden werden besonders in dem Werk Cloud Witnesses sowie in Geschichtsbüchern von Cruikshank und Defoe behandelt. Das waren die sogenannten Covenanters. Sie haben ein Gelübde unterschrieben. Das Problem war, dieses Land wurde protestantisch. England wurde auch protestantisch, aber England erwählte den König als Oberhaupt der Kirche. Und die Schotten haben gesagt, nein. Wir haben nicht einen Papst jetzt gewechselt mit einem König. Wir haben nur einen König. Und dieser König ist Jesus Christus. Und hier stehen wir. Und weil sie diesen englischen König nicht akzeptierten,
sind 18.000 hier ermordet worden. Nicht von Katholiken, sondern von diesen modernen Protestanten. Stellt euch das mal vor. Die alle wieder zurückgehen zum Katholizismus. Schrecklich. Also unter Drang von dieser Wiedervereinigung, hier in dieser Kirche, in dieser Kirche haben sie unterzeichnet. Here was signed the National Covenant, 1638 haben sie unterschrieben. Wir haben nur einen König und dieser König ist Jesus Christus. Und dann gab es diese Kriege zwischen Schottland und England. Und diese Kriege, da werden ja so viele Filme gedreht über diese Kriege. Habt ihr den gehört von dem Film Braveheart und alle diese Filme? Aber da wird die Geschichte ja nie erklärt. Also hier unterzeichnen sie den Covenant, da ist es. Es geht um die Königschaft. Hier ist das Gefängnis, wo sie diese Leute reingetrieben haben. Hier im Offenen. Das wird kalt im Norden Schottlands. Und dann haben sie eins nach dem anderen hier rausgeholt, enthäuptet, verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und da haben sie gelassen. Tausende von ihnen. Reingedrückt in diese Kerker. Und da sind sie verhungert, vor Kälte gestorben, Durchfall haben sie bekommen. Das war schrecklich. Sie konnten sie nicht schnell genug verbrennen. Sie sind von alleine auch gestorben. Das war ein Preis, den die bezahlt haben. Und das war das Marschlied der schottischen Armee. Stell dir das vor, das Marschlied, so sind sie marschiert in den Krieg. Und das muss man in Schottisch lesen. Ich bin nicht gut mit Schottisch, aber ich kann es versuchen. When to the kirk we come, we'll purge the carum free from popish relics and all such innovations. That all the world may see that main in the right, but we of old Scottish nation. Hört sich gut an, ne? Wenn zu der Kirche wir kommen, wir werden jedes Zimmer reinigen von päpstlichen Reliquien. Wir werden sie rausschmeißen. Und alles, was nach diesem aussieht. Und wir werden der ganzen Welt zeigen, dass wir Recht haben, wir in der schottischen Nation. Das so ist die Armee marschiert. Gespielt von der Armee Schottlands, als sie in England einmarschierte unter Alexander Leslie, Earl von Leven, 1640 mit 26.000 Mann. Interessante Geschichte. Weil Geschichte ist doch interessant. Wenn man weiß, was die Ursachen sind, heute ist das alles so verschwommen. Keiner hat eine Idee. Und hier stehen wir an dem Platz, wo sie diese Leute ermordet haben und verbrannt haben. Und wir fotografieren noch so und so. Und hier kommen solche modernen Schatten vorbei. Drogensüchtig, spottend. Unglaublich! Wir fotografieren und da steht hier an diesem Platz, sind diese Menschen gestorben. Und da ist so ein kleines Plakat, was die Geschichte erzählt und es ist voll Vogelmist. Und wir fotografieren und hier kommen die Leute hin und sie spotten. Das sind die modernen Schotten. Jetzt kann man sich die ansehen, drogensüchtig, was weiß ich. Und wir haben auch Bilder, die kann ich euch nicht zeigen, wo sie ganz schlimme Handzeichen machen und so weiter. Aber ich habe mich so ein bisschen mit ihnen unterhalten, mit den modernen Schotten. Das sind die Kinder der Kinder von diesen Menschen, die hier gestorben sind. Und wir können sie uns ansehen und wir können sie verurteilen und sagen, ihr seid der Dreck der Menschheit. Oder wir können was machen. Wir können sie uns angucken und sagen, Herr, was hat der Satan erreicht? Er hat dein Erbe vernichtet. Und wir können beten, dass diese Leute wieder einmal Hoffnung bekommen und ein Licht bekommen, das sie wieder aufweckt, um die Wahrheit neu zu entfachen. Denn ich glaube nicht, dass Gott sie vergessen hat. Ich glaube nicht. Denn er sagt, Ich werde denen hintergehen bis zur tausendsten Generation von denen, die mich lieben. Und diese Leute haben ihn geliebt. Und wer hat es vernichtet? Die Gegenreformation. Wie sieht es da aus, wo die Märtyrer waren, wo diese Kirche war, wo diese Menschen gestorben sind? Schaut euch das an. Tattoo. Das ist alles in einem Kreis von vielleicht 50 Metern rum, um diesen Punkt. Tattoo.
Deadhead Comics. Venus Flytrap Tattoo. The Witchcraft Shop.
Wo ist der Protestantismus? Weg. Vernichtet.
Witchcraft Shop, da kannst du dir alles kaufen, was du nötig hast, um Hexerei zu begangen.
Denn Ungehorsam ist Zaubersünde und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. 1 Samuel 15:23. Hier ist die Kirche, wo John Knox gepredigt hat. Und diese Protestanten, diese Schotten, die hatten was? Die waren tough. 1560 die Reformation in St. Giles. 1637. Wie viel Unterschied zwischen den beiden? Nicht sehr viel, ne? Nicht sehr viel. Und das ist knapp 70 Jahre, nicht erst 70 Jahre. Hier versuchen sie wieder, das zu verkatholisieren. Und sie kommen da rein in diese Gemeinde 1637 und versuchen wahrhaftig in diesem Schottland eine katholische Messe zu lesen.
Nicht mit Jenny Geddes, nein, nein, nein.
Die Leutchen kamen damals mit ihren eigenen Stühlen, saßen in diesen kalten Kirchen auf ihren Stühlen und diese fangen an mit ihrer katholischen Liturgie und die Jenny Geddes holt sich ihren Stuhl hinten raus und sagt, nicht mit mir. Zack, schmeißt sie den Stuhl auf die Prediger. Und dann fing das an und die sämtlichen Schotten nahmen ihre Stühle und schmissen sie auf die Prediger. Die sind gerade noch mit ihrem Leben davon gekommen. Nicht mit uns Schotten. Wo gibt es so eine Reformation heute? Wer wehrt sich, wenn der jetzige Papst einen Newman zum Heiligen erklärt? Kein Mensch wehrt sich. Und da steht das Bild von John Knox. Und hier in dieser Kirche hat er gepredigt. Und da liegt der McKee Agile, den wir eben gesehen haben oder davon gehört haben. Das ist der, der die Covenanters angeführt hat. Hier ist das Museum von John Knox. Und in diesem Museum der berühmte Konflikt zwischen dieser Königin von Schottland und John Knox. Das ist Queen Mary, aber nicht Bloody Mary, das war die schottische Königin. Und die hat diesem Reformer gesagt, nicht hier in meinem Land mit deinem Protestantismus. Und ja, was ist denn passiert? Was hat Bloody Mary gemacht? Die hat sie alle enthauptet und verbrennen lassen. Aber der John Knox, der steht vor der Königin und er sagt, was Sache ist. Hier ist der berühmte Konflikt. Mary sagt zu ihm, "Yeah, not the Kirk that I will nourish, I will defend the Kirk of Rome, for I think it is the true Kirk of God." Du bist nicht die Kirche, welche ich ernähren werde. Ich werde die Kirche Roms verteidigen, denn ich denke, sie ist die Kirche Gottes, sagt sie zu ihm. Und der John Knox guckt die Königin an und sagt, "Your will, madam, is no reason, neither does your thought make that Roman harlot to be the true immaculate spouse of Jesus Christ." Bumm. Dein Wille, Madame, ist kein Grund, noch dass wird dein Denken mich überzeugen, dass Rom diese Hure, die Braut Christi ist. Bumm. Zack. Und er steht. Und da sind von seinen Aussagen, wo er zum Beispiel sagt, ja, die Bibel sagt, ehret eure Obersten und seid gehorsam eurer Regierung gegenüber. Aber wenn diese Regierung Gottes Volk vernichtet, keineswegs brauchen wir gehorsam sein, was dies betrifft. Und dann wird da gesagt, er war ein revolutionärer Mann. Er hat gepredigt, ja. Und dann sein letztes Gebet oder eines seiner letzten Gebete: Rendering my troubled and sorrowful spirit in the hands of the eternal God, meinen troubled, nicht zornig, schwermütigen, traurigen Geist in die Hände des ewigen Gottes, earnestly trusting at his good pleasure to be freed from the cares of this miserable world. Ich vertraue, dass er mich erlösen wird von den schwierigen Dingen und den Sorgen dieses Lebens. Und zu ruhen in Christus, das ist meine eigene Hoffnung. Das ist das wahre Protestante, was da noch übrig ist. Und wenn man dann in seinem Museum durchgegangen ist und man hat sich diese Dinge angesehen, dann kommt man in den Nebenraum, da ist die Legende von King Arthur und St. Columba und St. Magnus und der ganze Schmarrn ist schon wieder da. Alles muss immer kaputt gemacht werden. Darüber hinaus ist der Protestantismus so unschätzbar auch der Nutzen für die sie gewesen ist, die sich im Angeschlossenen haben, noch weit davon entfernt, eine vollkommene Rückkehr zum Urchristentum zu verkörpern. Der Protestantismus war nicht perfekt. Trotzdem hat er sich nicht völlig von römischer Lehre und Praxis gereinigt. Er ist wieder zurückgegangen, gerade an Guinness schreit. Machen wir uns also vom Anfang an klar bewusst, dass der Protestantismus erstens, was die Zeit angeht, eine junge oder moderne Bewegung ist, dass er zweitens, was die Reichweite angeht, begrenzt ist und dass er drittens, was seine Qualität angeht, eine sehr unvollständige Rückkehr zum Urchristentum ist. Wir müssen nicht nur das Alte entfackeln, wir müssen eine neue Reformation entfackeln. Wir müssen zurück zum Urchristentum. Alle, die in jener bösen Zeit furchtlos die Stimme ihres Gewissens folgen, schreibt diese Person, und Gott dienen wollen, brauchen Mut, Festigkeit sowie Erkenntnis Gottes und seines Wortes. Die Gotttreuen werden verfolgt, ihre Beweggründe angefochten, ihre besten Bemühungen verkehrt ausgelegt und ihre Namen verleumdet. Das wird mit uns passieren. Glaub's mir. Ich weiß, es wird passieren. Satan wird alle seine betrügerischen Machenschaften einsetzen, um die Herzen zu beeinflussen und das Verständnis zu verdunkeln, damit das Böse gut und das Gute bös erscheint. Je stärker und reiner der Glauben der Kinder Gottes, je fester sie entschlossen sind, dem Herrn zu gehorchen, desto eifriger wird Satan danach trachten, die Wut derer zu entfesseln, die zwar vorgeben, gerecht zu sein, in Wirklichkeit aber das Gesetz Gottes mit Füßen treten. Das erfordert dann festes Vertrauen und den unerschütterlichen Entschluss, den Glauben zu bewahren, der einmal den Heiligen übergeben worden ist. Und wenn wir nicht wissen, was die gemacht haben und wofür sie standen, wie sollen wir dann stehen? Seit den Tagen der Apostel hat das Bauen am Tempel Gottes nie aufgehört. Dieses ist noch immer das Gleiche, das ist noch immer dieser Kampf zwischen Finsternis und Wartung. Wahrheit, Paulus, die anderen Apostel und alle Gerechten, die seitdem gelebt hatten, hatten Anteil an der Errichtung des Tempels. Doch noch ist der Bau nicht vollendet. Da ist noch etwas, was getan werden muss. Der Christ, der gewissenhaft das Wort des Lebens weitergibt und Männer und Frauen auf den Weg der Heiligkeit und des Friedens führt, fügt dem Fundament Baumaterial hinzu, das ewiglich bleibt. Er wird im Reiche Gottes als ein weiser Baumeister geerdet werden. Gott erwartet, dass sein Wort sich auf die bevorstehende Entscheidung vorbereitet. Ob vorbereitet oder nicht, jeder geht ihr entgegen. Aber in jener Zeit der Prüfung und Anfechtung können nur jene bestehen, deren Leben mit dem göttlichen Maßstab übereinstimmt. Wir müssen uns entscheiden. Wenn die Dunkelheit am tiefsten ist, wird das Licht eines göttlichen Charakters am hellsten leuchten. Wenn alle anderen Stützen versagen, wird erkennbar, wessen Vertrauen zu Gott unerschütterlich ist. Während die Feinde der Wahrheit die Knechte des Herrn von allen Seiten bespitzeln, um Böses an ihnen zu entdecken, wird Gott zu ihrem Besten über ihnen wachen. Er wird für sie sein wie der Schatten eines großen Felsens im trockenen Land. Das Wirken der Apostel, Seite 426. Wir leben in einer unglaublichen Zeit. Was jetzt passiert, auf diesem Niveau der Geschichte, ist atemberaubend. Alles, wofür diese Reformation stand, liegt in Asche und ist zertreten. Und dann wird es noch eingerieben, durch das ein Newman und dergleichen als Heilige dargestellt werden, durch das jetzige Papsttum. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Cranmer wird aufstehen. Latimer wird aufstehen. Rogers wird aufstehen. Ridley werden aufstehen. Doch wenn des Menschen Sohn kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Macht das mehr Sinn jetzt? In welcher tragischen Situation wir sind? Zu der Kirche in Smyrna sagt er, fürchte nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Das war damals eine bestimmte Zeit. Jetzt wird es schlimmer. Es kommt nämlich eine Zeit, was sagt die Bibel, wie sie noch nie war. Wenn wir diese Winde nicht sehen, dann sind wir blind. Sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Also somit enden wir dann diese Reformationsserie. Wir haben gesehen, was die Reformation entfachelte damals, wie sie entstand. Wir haben gesehen, wie die Gegenreformation sie aufrollte und wie das jetzige Papsttum jedes Prinzip dieses Protestantismus in Asche zertrümmt und verbrennt. Und dann es noch in die Wunden hineinreibt. So stolz. So stolz. Und Gott soll nie die Ehre bekommen? Wir brauchen eine neue Reformation. Die Wahrheit muss neu entfachen. Und mein Traum ist Deutschland, die so viel dazu beigetragen haben, dass diese Reformation überhaupt zustande kam. Dass Deutschland und die Erben und die Ahnen dieser Reformation nicht geschluckt werden in diese neue Tendenzen. Wacht auf, Deutsche. Steht für was richtig ist. Steht für Wahrheit. Und wenn sie kommen, macht nichts, was passiert. Wir haben einen Herrn und er wird kommen und er wird uns die Krone des Lebens geben. Und hilft bitte mit. Geht zu euren Geschwistern, geht zu eurem Volk und erkläre ihnen, warum sie so gelitten haben als Land. Wieso gab es einen Ersten Weltkrieg? Wieso gab es einen Zweiten Weltkrieg? Wieso wurde fast das protestantische Erbe rausgeschnitten und so viel Jahre lang dem Kommunismus unterworfen, damit dann nichts mehr vom Protestantismus übrig bleibt? Und dann diese moderne Welle. Und diesem jesuitischen Glauben von Erfahrungsgottesdienst, damit da nichts vom Glaube übrig bleibt. Erzähl es ihnen, ruf sie zurück. Sie sind das Erbe, sie sind die Kinder Gottes. Und Gott hat versprochen, dass er sie nicht alleine lässt. Hilf, junge Leute, steht auf und sagt, so weit und nicht weiter. Komm, wir beten. Himmlischer Vater, wir sind in den letzten Sekunden dieser Erde tätig. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber jedes Zeichen ist da. Der Protestantismus ist vernichtet und der Feind ist triumphiert. Aber unser schwachster Moment ist der Moment, in dem Gott seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen kann. Erwecke Deutschland, ist mein Gebet in Jesu Namen.